Hallo und herzlich willkommen zu Helium Talk, das Kunstgespräch. Mein Name ist Jörg Heikos und in dieser Episode unterhalte ich mich mit dem Künstlerduo Various & Gold. Nach meinen englischen Wochen mit 4 englischsprachigen Podcasts kommt heute die 2. deutsche Episode in Folge. Ich versuche aber noch vor Jahresende eine 8. Show mit Jonathan Levine aufzunehmen, aus unserer lockeren Serie von Off the Record with Jonathan Levine, von manchen auch betitelt No Bullshit with Waldorf and Stadler, in der wir zwei alten Männer frank und frei unsere Sicht auf die Kunstwelt präsentieren.
Are we on the record or off the record?
This is off the record. This is all off the record.
So, und kurz vor dem Weihnachtsfest wäre es ja eigentlich auch irgendwie Zeit für einen Rückblick, aber damit will ich euch gar nicht langweilen. Es ist viel passiert 2019, es wird auch wieder eine Menge passieren in 2020 und hin und wieder bereite ich mich dann darüber auch in meinem Intro zum Helium Talk aus. Aber nicht heute. Heute wünsche ich euch nur ein gesegnetes Weihnachtsfest und dass ihr alle sicher und gesund durch diese Zeit kommt und auch an all jene denkt, denen es einfach nur scheiße geht auf dieser Welt. Okay, schwere Überleitung, deshalb nur kurz und knapp. Meine Gäste heute sind Various und ihr Partner Gould. Various und Gould also. Ein Künstlerduo aus Berlin, das viele von euch sicher schon lange kennen. Sie haben ihren ganz eigenen Stil von Streetart entwickelt über die letzten 15 Jahre hinweg und nun ein Buch darüber veröffentlicht. Das heißt Permanently Improvised – 15 Years of Urban Print Collage, ist erschienen bei Seltmann und Söhne und ist ganz wundervoll geworden. Dieses Buch haben wir zum Anlass genommen, uns endlich mal persönlich kennenzulernen und ich habe die beiden dann als Künstler in unsere aktuelle Helium Cowboy Ausstellung eingeladen und natürlich auch gleich für den Podcast verhaftet. Bevor es nun losgeht, wie immer, die Werbung. Nee, Quatsch, Werbung habe ich nicht für euch, aber eine Bitte. Folgt mir auf Instagram unter @heliumcowboy, schreibt E-Mails an hello@heliumtalk.com, Kommentare und Bewertungen bei iTunes und Co. und abonniert den Helium Talk, wo auch immer ihr am liebsten eure Podcasts hört. Aber jetzt erstmal viel Spaß beim Anhören der 63. Episode des Helium Talk mit Various und Gould. Das ist ja jetzt tatsächlich ein Podcast am Ende des Jahres. Wie war denn euer Jahr so?
Wow. Ach, eigentlich jetzt, wenn das Jahr fast zu Ende ist, denke ich, ach, toll. Aber auch toll, dass es irgendwie vorbei ist, muss ich sagen. Also sagen wir mal, das Jahr davor war irgendwie noch schwieriger aus persönlichen Gründen, aber so dieses Jahr haben wir uns echt in die Bucharbeit gestürzt und waren da auch so wie versunken drin. Also so, ja, 3/4 des Jahres war einfach davon aufgesaugt. Deshalb.
Das verschluckt dann auch total.
Ja, es war irgendwie wie nochmal Diplom machen.
Ja, bin ich auch total neidisch, dass ihr es geschafft habt, euer Buch hinzukriegen. Ich fange jetzt mal damit an.
Fang mal an.
Ja, es ist viel Arbeit.
Total.
Das ist unglaublich viel Arbeit, aber es ist sehr, sehr wichtig. Ist das euer erstes Buch?
Nee, ihr habt
das immer. Doch, ist unser erstes, ja. Okay. Genau, deshalb haben wir gesagt, das müssen wir jetzt machen. Wir haben das eigentlich gesagt, schon zum 10-Jährigen wollen wir das machen. Ja. Dann hat es nicht geklappt. Ja, und jetzt halt so 4-5 Jahre später.
Also gibt es tatsächlich so ein Startdatum für Various und Gold?
Ist schwierig zu sagen.
Wir haben gesagt 2005, einfach weil es war die Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, das erste Mal zusammengearbeitet haben. Da war es noch nicht so klar. Various und Gould als Duo, aber da haben wir unsere erste Ausstellung so eigentlich parallel gemacht. Und da kam der Name so in Kombination auch das erste Mal vor, ne?
Ja, aber die Ausstellung, die du meinst, war, glaube ich, 2006 im Frühjahr. Und ich glaube so die, nee, aber trotzdem, wir zählen immer 5, weil wir da halt losgelegt haben, aber ich glaube so die ersten brauchbaren Arbeiten von uns gemeinsam sind vielleicht sogar erst 2007 entstanden. Ja. Also das war.
Also das jetzt, wo ihr dann tatsächlich auch zusammengearbeitet habt.
Ja, genau.
An einer Arbeit, ne?
Genau.
So. Aber also ihr habt euch kennengelernt und habt euch überlegt, was zusammen zu machen. Aber ihr seid ja vorher nicht schon einer als Various und der andere als Gold unterwegs gewesen.
Ja, fast. Also
ja, doch.
Gold war schon unterwegs und ich hatte noch keinen Namen.
Ja, okay.
Also ich habe auch ein bisschen später angefangen. Aber ja, und dann irgendwann habe ich zu meinem Namen gefunden oder haben wir auch zusammen irgendwie so überlegt, weil eigentlich wurde ich so von außen angestoßen. Wie willst du dich denn nennen? Weil es so die erste Anfrage kam wegen Abdrucken in ein Buch. Und ich war dann erst so, nameless. Mhm. Ich wollte erst mal gar keinen Namen haben. Mir war das so ein bisschen, Understatement halt irgendwie.
Warum war das denn so wichtig, einen Namen zu haben?
Naja, wenn man irgendwo abgedruckt wird in einem Buch, soll ja irgendwas dabei stehen. Ne? Aber für mich war das damals überhaupt nicht relevant. Ich wollte einfach auf der Straße arbeiten. Mhm. Ich wollte das irgendwie in Ruhe machen, relativ unreflektiert vielleicht auch, ne? Ohne so eine Kritik von außen und einfach mein Ding machen. Und daher war mir das damals noch gar nicht wichtig. Und dann fing das erst so an. Dann musst du halt drüber nachdenken. Wer bin ich? Wie nenne ich mich? Warum? Mhm. Und ja.
Ich fand das super bei dir, dass du erstmal ohne Namen losgelegt hast, weil ich kannte nur Leute, die hatten schon Namen im Gepäck und hatten schon irgendwie sozusagen alles geplant, bevor sie das erste Kunstwerk gemacht haben. Ja. Und bei dir ging es erstmal nur um die Sachen, nicht um Signieren, nicht um nicht unbedingt ums Marke hinterlassen so etwas.
Das war eine gewisse Freiheit natürlich auch.
Ja, klar. Ja. Und Gold, du warst da schon länger mit unterwegs, weil du selber gerne Klavier spielst, oder?
Ja. Ja, ich habe 2002 mit dem Namen angefangen und ich hatte so einen Pulli von meinem großen Bruder, der war mal auf der Gould Academy in Maine und hat mir seine ganzen Sportsachen mitgebracht und dann habe ich die getragen und dann ist dieser Name übergesprungen, dass die Leute mich so genannt haben.
Okay, ja.
Und dann habe ich mir den zurechtgelegt, weil ich irgendwann mal dachte, ach, vielleicht wird das irgendwie mal was mit Hip-Hop oder sowas, aber ist es nie geworden. Und als ich dann auch auf der Straße angefangen habe, zu experimentieren, Sachen zu machen, hatte ich diesen Namen schon parat und habe den benutzt.
Also Musik hast du auch gemacht, oder machst du
noch? Nee, ich hatte so ein paar Pläne. Man hat ja viele Träume, man hat dann irgendwelche Beats probiert, hat irgendwelche Texte geschrieben, aber merkt dann früh genug noch, dass man dann doch nicht talentiert ist.
Ja gut, der kann ja noch kommen. Also, ich rede auch immer noch davon, dass meine Country-Platte bald irgendwann rauskommt. Ja. Die kannst du aber auch noch mit 65 machen. Deine Hip-Hop-Platte kannst du auch noch machen.
Ja, jetzt erstmal ein Buch.
Und wo du das sagst, steht deine Gitarre 1,5 Meter hinter dir.
Ja, wichtig. Das ist ganz wichtig. Da kann man schön den Kopf freikriegen auch. Mhm. Das ist ja dieses Thema was macht man eigentlich, ne, als Künstler? Und ich glaube, dass da die Grenzen eben auch fließend sind, einfach weil man vielleicht auch ganz andere Freiräume im Kopf hat und sich da nicht so eingeengt sieht. Als ich angefangen habe früher, habe ich die Musik relativ schnell wieder an den Nagel gehangen, weil ich mich auch gar nicht so getraut habe, auf der Bühne zu sein und sowas. Mhm. Ne? Und das sind zum Beispiel heutzutage Dinge, jetzt habe ich da gar keine Probleme mehr mit. Mhm. So, das ist halt eine Entwicklung, die damals vielleicht noch sehr jung und dann habe ich gesagt, nee, ich arbeite lieber hintenrum und helfe den Künstlern auf der Bühne, keine Ahnung, Flyer gemacht und Fotos gemacht und so. Und das konnte ich auch besser damals. und dann kommt das irgendwann wieder zusammen, aber ich glaube, was man sich, dass es sicherlich Dinge gibt, auch als Künstler, die man besser kann als andere Dinge, aber dass man da eigentlich mal so eine gewisse sich vielleicht auch so eine gewisse Narrenfreiheit sich selber gegenüber erarbeitet. Ne? Also ich muss keine Musikkarriere mehr machen. Ich möchte aber noch mal Musik machen. Ich hätte auch wirklich mal Lust, eine Platte zu machen.
Ja.
Aber wenn ich dann, das ist jetzt kein Stress. Also das Buch ist wichtig. Mhm. Das ist wirklich wichtig.
Das ist auch dein erstes oder hast
ich habe schon ein paar Bücher gemacht, aber das ist jetzt, sag ich mal, das Wichtigste. Mhm. Also das ist jetzt wirklich, das ist bei mir witzigerweise auch 15 Jahre, obwohl ich viel länger Kunst mache, aber dieses Projekt Alex Diamond habe ich 2004 quasi auch aus einem Zufall heraus gegründet, indem ich diese Ausstellung Alex Diamond Strange Sofa gemacht habe und dann gedacht habe, dieser Alex Diamond sollte vielleicht da sein. Und dann habe ich dann eine Performance an dem Abend gemacht, mich verkleidet, wie dieser Alex Diamond halt sein sollte. Das war im Prinzip, habe mal so am Alex Diamonds abends gespielt auf der Vernissage und das ist dann hängen geblieben. Und heutzutage kann man halt mit so einem Buch, und das ist bei euch dann ja auch ganz wichtig, mal zurückgehen, wo hat das eigentlich angefangen? Und was, also das ist ja so das, womit, ich will es gar nicht sagen, dass ich damit hadere, aber ich glaube, so eine Herausforderung der jetzigen Zeit ist, dass alles unglaublich schnell konsumiert wird. Mm. So, das heißt, wenn man jetzt Various in Gold sieht und man kommt hier zum Beispiel, sieht auf Instagram, stelle ich euch vor, das macht ihr. Die wenigsten gehen auf die Website und recherchieren mal, wo ihr eigentlich herkommt und was ihr macht, sondern die sehen das Bild.
Und das
die sehen dann ein Bild von euch und dann haben sie ihre Vorstellung und dann war das schon mal deine Chance.
Genau, ein Bild ist ja oft auch in so Gruppenausstellungen so, ne? Das finde ich auch so schwierig. Man hat dieses eine, manchmal nur ein Bild und das muss irgendwie ausschlag- oder aussagekräftig sein für das ganze Werk. Was bei uns irgendwie finde ich besonders schwierig, weil wir so seriell arbeiten und für mich gehen die Serien oft auch sehr auseinander, mhm. aber weil man halt gerade irgendwie in einem Projekt drin steckt und dann kommt wieder was Neues, ne? Mhm. Naja. Hm.
Ja, aber also das ist ja so ein bisschen gar nicht, ich weiß nicht, dieser englische Begriff von Legacy, zum einen einfach zu sagen, okay, das ist das, darauf sind wir auch stolz, das haben wir gemacht die letzten Jahre, aber ich glaube, mhm. in erster Linie ist es eben auch wichtig zu zeigen, dass da kommt man her. Ich glaube, diese Herkunft wird immer schwieriger. Mhm. Und ihr seid ja auch keine 22 mehr, wo das mhm. vielleicht noch nicht so wichtig ist und wo sich das gerade alles selber noch entwickelt, sondern ich finde es halt auch spannend zu sehen, wo sind die Ursprünge und wo kommt man da her? Und jetzt habt ihr ja auch, ihr nennt das ja, warte mal, ich will es nicht falsch sagen, Urban Print Collage. Das mhm. ist ja auch ein eigenes Ding quasi. Also es gibt mhm. sicherlich ein paar Künstler, die ähnlich arbeiten wie ihr, aber es ist ja nicht so breit aufgestellt wie Stencil Art oder sowas. Mhm. Ne? Mhm. So. Und ist das ein Begriff, den ihr geprägt habt, auch für euch?
Für uns ist das gar nicht ein Begriff, sondern mhm. wir haben überlegt, wenn er jetzt auf dem Buch Various and Gould draufsteht, ja. Leute, die uns nicht kennen, wissen nicht, was drin ist. Mhm. Dann hatten wir diesen Titel Permanently Improvised. Mhm. Der mag zwar vielleicht irgendein Kopfkino hervorrufen, aber ist auch nicht aussagekräftig. Und dann dachten wir, irgendwie muss da auch was drinstehen. Und dann mhm. haben wir irgendwie überlegt, wie kriegen wir das irgendwie runtergeschmolzen auf das Wesentliche. Und dann dachten wir, da sind die 15 Jahre drin und die drei Sachen, die uns bewegen. Und ja. dann haben wir das irgendwie so zusammengeschoben, wie wir es gut fanden. Mhm. Und sind jetzt ganz froh damit, dass das so läuft. Weil wir waren zum Beispiel letztens mal in Manchester für einen Workshop und sind dann im Buchladen reinspaziert und haben dem unser Buch gezeigt, was wir gerade eine Woche hatten. Ja. Ja, und dann hat er sich das angeguckt und hat dann irgendwann auch gesagt, ja, ich bestelle das direkt mal und hat gesagt, ehrlich gesagt, Street Art läuft bei mir im Laden nicht mehr so groß oder sowas, aber Collage ist gerade total gut. Mhm. Und und dann war das irgendwie
auch wieder ein Türöffner.
Ja, auch wieder ein Türöffner.
Ja, ich meine, wenn man so einen persönlichen Kontakt dann eben auch noch hat, also man selber noch als Künstler hingeht und sein Buch irgendwie promotet, das, ja. auch, das ist ja dann auch wieder richtig charmant. Aber ja, also Street Art ist natürlich inzwischen auch ein relativ übergenutzter Begriff, strapazierter Begriff.
Abgenutzt, ne? Ein bisschen, ne?
Ja, und damit lässt sich das ja, was ihr macht, ja, und phasenweise gemacht oder gemacht habt, ja auch nicht wirklich so umreißen. Ne? Aber ist das schon so ein bisschen also sind das so eure Roots, ist das eure Herkunft, dass ihr tatsächlich von der Straße kommt? Ihr habt ja auch relativ klassisch studiert. So, da war ja das Ziel vielleicht nicht unbedingt auch Künstler zu sein, vor 15 Jahren hat man sich das vielleicht noch gar nicht so vorstellen können, dass man als Street Art Künstler um die Welt reist und auf Festivals und sowas überall auftritt und große Wände malt und das bezahlt bekommt, sondern war das, was ihr machen musstet nebenbei, um bei dem ganzen Studieren und bei der ganzen Geradlinigkeit eines möglichen Jobs irgendwie euch über Wasser zu halten, emotional, oder?
Es fing ein bisschen bei dir noch stärker, ne? Eher umgekehrt an, oder? Wie?
Also bei mir war es so, ich wollte unbedingt Kunst machen und bin dann nach dem Zivildienst, ich komme aus Düsseldorf, bin ich dann nach Berlin gefahren, habe mit einem Freund zusammen eine WG gegründet und habe wirklich bei meiner ersten Fahrt nach Berlin hatte ich irgendwie einen Nachtzug, habe ich am nächsten Tag noch meine erste Mappe bei einer Hochschule abgegeben.
Okay.
Und habe dann erstmal 5 Jahre lang gebraucht, um überhaupt in die Kunsthochschule reinzukommen. Mhm. Weil ich mich auch, ich habe wirklich auch jedes Klischee erfüllt, was man so, also ich habe irgendwelche komischen Sachen abgezeichnet, habe irgendwie manchmal auch zu sehr überlegt, was wollen die vielleicht sehen und so. Und habe dann erst durch das, irgendwann hat das einen auch mal zwischendurch gefrustet, dann hat man wieder gesagt, ach, was soll's. Und erst als ich dann angefangen habe, selber sozusagen einen Plan B zu entwickeln und zu sagen, ich mache jetzt einfach trotzdem Kunst, habe ich auch irgendwie einen Kopf freigekriegt und habe auch erst die Sachen gemacht, die dann später mir in der Mappe geholfen haben, dann doch in die Kunsthochschule zu kommen. Also
da
erst,
hast du auf der Straße
gearbeitet. Ja, da hatte ich auf der Straße gearbeitet. Ich hatte halt auch mit Freunden, haben wir so eine, wie nennt man das, Produzentengalerie kurz mal gehabt, irgendwie in Kreuzberg und hab halt einen Schablonensprüher kennengelernt und und durch diesen ganzen Austausch und auf der Straße arbeiten und viel ausprobieren. Also die Straße war erstmal ein Ort des Ausprobierens, des Einfachmachens. Und da habe ich dann irgendwann zu Wegen gefunden, da habe ich mich dann sozusagen gefunden.
Mhm. Ja, war bei mir ähnlich. Also ich hatte mich auch nicht ganz so lange beworben und auch nicht nur in Berlin, aber irgendwann eben dann zum Plakatieren gefunden, hat mich eine Freundin aus New York mitgenommen. Und das war so der Befreiungsschlag und dann auch der Moment, wo ich nicht mehr so drüber nachgedacht habe, was kommt da in die Mappe, sondern halt selber rausgefunden habe, was will ich machen. Und das war das erste Mal. Ich weiß noch, wie alle mal gesagt haben, ja, du musst irgendwie das machen, was dich interessiert und was du bist. Und aber das weiß man ja in der Phase eben nicht.
Nee, also, da war dir was ab Anfang 20. Problem.
Ja.
Das weiß man doch schon, ne?
Genau. Und dann, also so hinterher versteht man dann irgendwie, da habe ich das dann erst rausgefunden. Ne? Und dann kannst du auch einen Stil und Interessen entwickeln. Ja.
Aber habt ihr auch klassisch gemalt auf der Straße? Also ich meine, Malerei ist ja Teil von dem, was ihr macht, aber es ist ja...
Nee, eigentlich nur plakatiert. Von also einem, beide eben so auch mit Papier gearbeitet. Ich hatte wenig Kontakt auch zu Sprühern oder Sprühdosen, haben mich auch nicht so interessiert. Und da haben wir uns halt auch getroffen mit der Arbeit im Papier und der Liebe zum Papier und deshalb die Collage ist halt immer noch unser gemeinsames Element.
Also ich habe Sprühe immer bewundert. Also ich habe in Düsseldorf gab es auch wirklich coole Sachen an den Wänden und ich habe die immer beobachtet, habe die auch teilweise fotografiert, kannte aber kaum jemand von denen so, dass man mal irgendwie, da ich mal mit irgendwie mitgegangen wäre, bin mal alleine losgezogen, hatte auch keinen Magneten dabei, hat mich unheimlich gestört, das Geklacke und sowas und hab die Dose auch nicht kontrolliert gekriegt und hab da auch so ein bisschen gemerkt, vielleicht habe ich mich auch zu früh abschrecken lassen, aber hab da irgendwie so ein bisschen gemerkt, nee, das ist nicht so ganz mein Medium. Also ich bin so ein Bastler und Tüftler und es ist ja auch das, was zum Beispiel Plakatierern oder Street Art auch häufig vorgeworfen wurde von Seiten der Graffiti-Szene, dass das so Zuhause-Bastler sind, die gar nicht diesen Live-Aspekt haben und die dann die eigentliche Arbeit zu Hause machen und dann das nur schnell anbringen. Und das ist an sich ein durchaus legitim, wenn man die Sachen so vergleichen will, ist das durchaus legitim, das so zu sehen. Aber für mich ist das mein Weg, Kunst zu machen. Also,
ich finde auch nicht, dass man das unbedingt vergleichen muss, aber Leute brauchen natürlich immer irgendwie in die Schublade, wo man das dann irgendwie reintun kann. Also hat ja so beides seine Berechtigung, sag ich mal. Klar.
Und ich habe zum Beispiel immer ganz viel mit Fotokopierern gearbeitet. Bei meinem Vater im Büro gab es früher einen, erst so diese typischen Sachen Hand draufgelegt und sowas als kleines Kind und irgendwas kopiert. Und es gab so einen Kopierladen dann in Düsseldorf, die waren ganz witzig, die beiden, die den geführt haben. Die haben irgendwie gemerkt, dass ich dann immer wieder reingestiefelt bin und habe irgendwelche Sachen da gemacht und habe da stundenlang und irgendwelche Schnipsel draufgelegt. Und dann haben die auch ein bisschen erzählt und haben gesagt, hey, haben so erzählt, was die so gemacht haben. Irgendwie bei irgendwelchen frühen Farbkopierern konnte man irgendwie Aluminiumfolie drauflegen und dann hat das irre Regenbogen erzeugt. Oder ich habe halt meinen ersten Vierfarbdruck auf einem Farbkopierer gemacht, weil der hat dann jeden Durchgang einzeln abgelesen und ich habe schnell die Vorlage gewechselt und habe so dann sozusagen das Bild, was rauskam, koloriert. War halt nur eine Farbkopie, aber trotzdem. Und das war noch vor dem Siebdruck oder so, bevor ich
Siebdruck, da mischt ihr ja auch, den mischt ihr da auch rein, ne? Also das ist glaube ich auch eine, also das macht ihr auch von Anfang an schon oder, also jetzt seitdem ihr zusammenarbeitet?
Mich hat ein Künstlerkollege zum Siebdruck gebracht, der war in so einem Siebdruck-Kollektiv, Kollektiv hieß eine kollektiv genutzte Werkstatt, aber alles einzelne Leute.
Die Küssenwerkstatt.
Und Küssen. Also, Küssen. Ja. Das war so ein Plakatierer, der hat sich nie richtig selber irgendwie genannt, also Bild nennt er, aber nicht Bild der Sprühe, sondern so ein Plakatierer, der auch hier in Hamburg auch viel plakatiert hat, so um 2003/2004 rum. Und der hat mich dann irgendwann mal mit in die Siebdruckwerkstatt genommen und hat mit mir die ersten Aufkleber gedruckt und dann war ich da am Haken und bin dann da auch eingestiegen und
ja, auch zusammen ziemlich lange.
Ja, also das heißt, ihr mischt, also habt auch auf der Straße eben auch diese Drucktechniken und Collagetechniken halt auch mal gemischt, ne? Jetzt gibt es ja, das hast du vorhin schon mal angesprochen, das finde ich ja, das ist ja das, was ich auch so spannend finde an euch. Ihr habt ganz viele verschiedene Projekte oder Serien, ne? Die auch nicht unbedingt immer alle gleich sind, ne?
Ja.
So.
Ja.
Was sind denn so eure, die, also zum einen, woher kommt so eine Motivation, solche, so in Projekten zu denken? Hm. Und was sind so eure wichtigsten Projekte, die ihr sagt, ihr habt das jetzt alles schön fürs Buch aufbereitet, aber da ist ja bestimmt auch was weggefallen, was nicht reingepasst hat.
Das
aber
stimmt.
Was ist das Wichtigste für euch?
Also, ich denke, oft ist so eine Initialzündung, was so inhaltlich angeht, kommt oft schon auch von Gould. Also ich glaube, er ist auch mehr so Zeitungsleser und beschäftigt sich sehr inhaltlich damit, was umgibt uns. Und für mich sind das oft eher so emotionale, soziale Sachen, die bringen wir dann halt irgendwie zusammen. Aber wenn wir an der Serie zusammenarbeiten, und das hat sich so über die Zeit entwickelt, dass wir das so beobachtet haben, okay, ja, wir arbeiten hier seriell, irgendwann ist es dann auch durch das Thema oder abgeschlossen und dann jetzt interessiert uns was Neues und dann aber auch oft eine neue Technik oder eine neue Darstellungsweise oder so, ne? Genau. Wir haben mit Heiligen gearbeitet, wobei es aber auch mehr darum geht, so gewohnte Bildsprachen oder Referenzen zu benutzen und die für den Betrachter irgendwie deutbar zu machen, als um jetzt unsere eigene Religiosität. Ne? Also,
es ging eher darum, eigentlich diese heiligen Symbolik zu entführen, um auf andere Themen quasi loszugehen oder sich mit denen zu beschäftigen.
Und da docken irgendwie auch wiederum, dockt die Hexenserie an, da ist die Technik ganz anders, also es ist schon auch Siebdruck, aber da haben wir eben mit einer Phosphorfarbe gedruckt und man kann an den Bildern Streichhölzer entzünden und da geht es halt um eine Auswahl von Personen, die uns in dem Kontext Hexen interessiert haben, aber eben eine Neudeutung, eine Umdeutung von diesem eigentlich herabwürdigenden Begriff Hexen und diesen diffamierten Personen.
Ja. Ja, also zum Beispiel hatten wir ja da angefangen, dass wir überlegt haben, es ging so um Whistleblower oder um so Leute, da ging es noch um
Snowden oder Assange.
In der Zeit war es noch so um WikiLeaks und wir hatten kurz mal überlegt, den Assange. Also wir haben da bei dieser Hexenserie haben wir Leute porträtiert, lebende Leute, von denen wir irgendwie begeistert waren oder die irgendwie spannend waren und wo wir das Gefühl hatten, die wären vielleicht mal in alten Zeiten, also im Mittelalter oder so, wären die vielleicht als Hexen verbrannt worden. Und mit dem Assange selber konnten wir uns irgendwie nicht so richtig anfreunden, aber dann kam irgendwie Edward Snowden und haben wir gesagt, der ist es. Oder Malala Yousafzai, die, weil sie dafür gekämpft hat, als Mädchen zur Schule zu gehen, in einem vom Taliban besetzten Gebiet, gezielt in den Kopf geschossen wurde und das überlebt hat und auch sich immer noch dafür einsetzt, dass Mädchen zur Schule gehen dürfen. Und solche Leute haben wir halt porträtiert. Und da war dieser Gedanke hinter. Also wir sind manchmal so Leute, wir brüten. Manchmal lassen wir uns auch von Techniken inspirieren. Also wir hatten diese Streichholzfarbe 2 Jahre, bevor wir diese Serie gemacht haben. Und haben die ganze Zeit überlegt, was machen wir damit? Beziehungsweise wir haben da jetzt nicht die ganze Zeit gesessen, aber wir haben irgendwie drauf gewartet, bis wir die richtige Idee hatten, weil wir wollten das nicht so als bloßen Effekt benutzen, sondern wir haben irgendwie überlegt, das muss irgendwie verwoben sein mit der Thematik. Und dann haben wir das in dieser, weil Hexen ja leider auch oft auf dem Scheiterhaufen gelandet sind, war das dann für uns.
Das sind ja auch die Sachen, die man heutzutage noch damit verbindet, ne? Hexenverbrennung, Hexenjagden,
sowas. Genau. Und dann gibt es wiederum andere Serien, die sind intuitiver, wie die Rabotniki-Serie.
Aber lass mal ganz kurz zu der Phosphorfarbe und dieser Hexenverbrennung oder sowas kommen. Denn das ist also eine spezielle Farbe, an der man Streichhölzer entzünden kann. Und das hängt dann in der Ausstellung auf, ne? Und da werden die Leute aufgefordert, das zu machen? Oder
oder auf der Straße. Also es gibt gab 2 Versionen. Also es gab Bilder in der Galerie, da hat dann jeder Besucher ein Streichholz bekommen und musste sich auch, oder haben wir halt gehofft, dass sie sich ein bisschen damit befassen, wer ist da eigentlich dargestellt, warum und wo möchte ich mein Streichholz oder möchte ich auch noch eine Kerze anzünden oder möchte ich es gar nicht machen. Also das Spannende ist halt auch, dass man eben durch dieses Anzünden das Bild auch ein bisschen verändert und so Schmisse oder eben Berührungen und Spuren hinterlässt. Ne? Und das war super spannend auch zu beobachten, wie die Leute unterschiedlich damit umgegangen sind. Ne?
Also jeder kriegt ein Streichholz.
Mhm. Jeder kriegt ein Streichholz. Gut überlegen, mhm. Ja, und das war dann wirklich spannend zu beobachten. Die Leute sind dann da quasi durch die Ausstellung getigert. Ja. Und dann hatte man auch, ich glaube, das waren Ausstellungen, die haben wir in verschiedenen Städten gehabt. Und ich glaube, wir haben uns noch nie zuvor und vielleicht sogar nie wieder so gut auf Ausstellungen unterhalten, weil man irgendwie mit allen Leuten sofort ins Gespräch gekommen ist. Man konnte sofort sagen, und bei wem hast du dein Streichholz angezündet? Und
es war schon super. Und wir haben eben bei der Recherche auch so spannende Leute eben entdeckt, die wir ja auch sozusagen mit anderen Leuten teilen wollten.
Ja, es ist ja auch, ich meine, wenn man, wie gesagt, geht ja wahrscheinlich auch auf Ausstellungen inzwischen, man ist ja auch auf vielen Ausstellungen, wo viele Leute einfach nur da sind, weil weil es ein schöner Abend ist und man gar nicht mehr so involviert wird, ne? So, und das gibt ja auch kaum noch Galeristen oder Galerien, in denen es irgendwie Programme gibt, wo nochmal was gesagt wird. Und ich meine jetzt nicht unbedingt den Kunsthistoriker, Theoretiker, der eine halbe Stunde erzählt, bis der letzte Mal noch gegangen ist oder so, sondern dass man versucht, ein Erlebnis für die Leute zu schaffen, dass sie halt auch da bleiben und eben ein bisschen eingebunden sind. Ich persönlich als Künstler oder auch als Galerist finde halt Ausstellungen, wo die Leute nicht, also ich möchte niemandem vorschreiben, wie er sich eine Ausstellung anzugucken hat, aber wenn man sich die anguckt und dann passiert was. Mhm. Also für mich ist eine erfolgreiche Ausstellung eigentlich auch immer die, in der ich den ganzen Abend mich mit Leuten darüber unterhalte und auch mitbekomme, was die gesehen haben oder wenn da Fragen aufkommen. Ja. Und also das mit den Streichhölzern finde ich eine fantastische Idee. Ja. Ja. Gab es so ein Bild, was dann nachher so ein Bild, wo man sagen konnte, das fanden die Leute, da haben die, wurden die meisten Streichhölzer angezündet?
Doch, ich finde, es konnte man schon ein bisschen mehr Nutzung sehen oder viel mehr. Manche Spuren gingen halt, manchmal gingen die halt so direkt durchs Auge oder also ganz unterschiedliche Nutzung. Mhm. Aber was ich noch sagen wollte zu der, also inhaltlich, ich finde, oder wir versuchen schon unsere Arbeit jetzt so zu machen, dass man jetzt nicht unbedingt irgendwie einen Beipackzettel braucht. Mhm. Also ich glaube schon, dass da irgendwie auch auf einer anderen Ebene was passiert, aber wir wollten halt, wir haben halt schon oft irgendwie eine Vorarbeit und irgendwie so ein Thema und deshalb haben wir halt auch versucht, in dem Buch andere Leute dazu schreiben zu lassen und nochmal einen anderen Input zu geben als rein die Bilder. Also deshalb ist es schon auch textlastiger geworden als das, als ich auch
anders. Jetzt bist du wieder beim Buch.
Ja, genau, gut. Ich bin gesprungen.
Nee, ist gut.
Als ich es vorher so erwartet habe oder zwischendurch, dachte mir, oh Gott, das sind viel zu viel Textseiten und man konnte dann aber, irgendwann konnten wir nicht mehr die Texte kürzen und haben dann eher Bilder rausgeschmissen, was dann auch super schwierig war.
Ja, gut, aber wenn das so Serien sind wie diese, also bleiben wir nochmal kurz bei der letzten Serie, das ist ja auch gut, wenn man das ein bisschen erklären kann. Ne? Im Buch kannst du dann ja auch nicht mitmachen. So, und hast diese Aufklärung nicht. Ja, ihr habt noch ein paar andere spannende Serien. Diese Telefongeschichte finde ich auch, das ist wahrscheinlich nur so ein Nebenprojekt, oder?
Ist relativ neu.
Ja, ist relativ neu. Und,
aber hat das nicht auch was zu tun mit den Glas, mit den Fenstern und sowas überhaupt insgesamt?
Ja, es ist davon inspiriert. Wir haben eine Serie, die heißt Broken Windows, wo wir quasi in Brachen oder Abrisshäusern die kaputten Fenster benutzen als Schablonen. Also es ist eine ganz simple Arbeit. Das war für uns mal eine Überraschung. Normalerweise haben unsere Serien immer ganz viel Vorarbeit. Mhm. Und da war das dann einfach, wir stiefeln quasi mit Leinwand in diese Häuser und halten die hinter das Fenster und sprühen die durch. Mhm. Und bei dieser Beschäftigung sind wir dann irgendwann auch parallel, hat Various irgendwann mal festgestellt, von wegen zerbrochenes Glas, irgendwie, hey, diese Telefone, mit denen könnte man ja auch was machen. Und dann hast du da ganz viel mit verschiedenen Drucktechniken ausprobiert.
Also die zerbrochenen Smartphones.
Die Spider-Apps, die alle jetzt so haben.
Dann machst du das jetzt wie, hast du ausprobiert und bist dann dazu gekommen, das wie im Tiefdruck zu machen. Also quasi eigentlich.
Also da haben wir halt jeweils irgendwie nach der direktesten Übertragung gesucht. Und bei den kaputten Fenstern war es halt die Schablone, also einfach die Leinwand dahinter und durchsprühen. Und das wird dann irgendwie ja, schön abstrakt und das ist auch irgendwie ungewöhnlich für uns. Aber das kam aus so einer Beschäftigung mit der Broken Windows Theorie, die uns irgendwie begegnet ist. Natürlich im Art Graffiti, sonst wie Kontext wird man eigentlich darauf gestoßen, ständig, ne? Dieses kaputte Fenster ist ja, gibt es ja diese amerikanische Theorie. Mhm. Wenn es ein kaputtes Fenster in einem leerstehenden Gebäude gibt, ist das der Anfang des Untergangs oder des Niedergangs eines Viertels. Dann kommt Kriminalität, Obdachlosigkeit, Drogen etc. Ne? Also ausgehend von dieser Theorie wurde halt eine stärkere Strafmaßnahmen und mehr Polizeipräsenz aufgebaut und so weiter. Und da ist ja stellt man sich eigentlich gleich die Frage, naja, warum repariert man nicht einfach das Fenster? Ne? Mhm. Also es gibt doch andere Wege, irgendwie damit umzugehen, als einfach jetzt mehr Sicherheit und mehr Gesetz und Strenge und.
Ja gut, aber ich meine, das Problem ist natürlich, sobald so ein Fenster zerschlagen ist und es niemanden gibt, der das austauscht, weil es vielleicht auch ein Abrisshaus ist, dann das hat ja auch mal so ein bisschen sowas damit zu tun, dass solche Viertel dann halt auch einfach sich einfach abwärts entwickeln, weil mehr Leute wegziehen, weil es weniger Geschäfte so gibt.
Also keiner kümmert sich natürlich.
Also keiner kümmert sich, aber es ist auch, also ich bin nach der Wende nach Ostdeutschland gegangen, 90. Und meine heutige Frau, meine damalige Freundin, die kommt aus Halle und die hat einen Trabi. Und bei den Trabis war es damals so, viele Leute wollten sich jetzt neue Autos kaufen, viele Trabis sind einfach irgendwo liegen geblieben, Ersatzteile wurden aber knapper. Das heißt, man hat immer geguckt, ob so ein Trabi, wird der noch benutzt, gell? Will der noch jemand haben? Und Yvonne ist ihren Trabi immer noch gefahren, jeden Tag. Und dann sind wir in Urlaub gefahren, mit meinem Auto, 4 Wochen oder 5 Wochen waren wir unterwegs. Und dann flog der erste Stein durchs Fenster von dem Auto. Und das war, um zu gucken, passiert was mit dem Auto. Ah. Und dann am nächsten Tag flog gleich nochmal ein Stein durchs Fenster. Und wenn nichts passiert ist, hat man angefangen, das Auto auszuschlachten. Als wir zurückgekommen sind, stand das Auto auf der anderen Straßenseite, auf einer Brachfläche, und war komplett
entkernt. Oh nein, ausgenommen. Oh.
Weil, aber das ist ja diese Theorie, ne? Also wenn kümmert sich keiner drum, dann kann ich das auch nutzen. Und ich denke, wenn das in Gebäuden oder sowas ist, gerade in Amerika, gerade in Bereichen, wo mit Drogen dann auch Probleme sind, dann sind das natürlich auch Rückzugsorte eben für die Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen. Ne?
Na klar, die Theorie, also stimmt ja auch, nur die Auslegung finde ich dann irgendwie schwierig. Aber für uns war halt irgendwie spannend auch zu sagen, naja, aus diesem Verfall entstehen halt wieder neue Kreisläufe und eben aus Vandalismus entsteht auch wieder im Zweifelsfall Kunst oder Wohnraum für andere oder
das
weiß ich.
Ja. Ist jetzt alles
arg zusammengekürzt.
Ist jetzt alles total verkürzt. Wir haben zum Beispiel da auch einen Profi rangelassen. Wir haben Alison Young, eine Professorin aus Australien, gebeten oder kontaktiert.
Die ist Kriminologin glaube ich. Ne?
Ja, also die arbeitet zu Graffiti und Urban Art, aber auch halt zu Recht, also zu und hat dieses Juristische und das Künstlerische, dass sie das beides gleichzeitig beobachtet, fanden wir total toll. Und sie hat auch, sie hat dann auch mal zu dieser Frage, ob etwas, ist das Kunst oder ist das Vandalismus, die hat sie mal ganz anders beantwortet als die unzähligen Artikel, die immer damit anfangen. Und die haben wir gefragt und sie hat dann auch über diese Broken Windows-Theorie geschrieben in unserem Buch und kommt auch ganz spannend, sagt sie zum Beispiel, dass diese Broken Windows-Theorie hat sich ja zum Beispiel total bei der Graffiti-Bekämpfung niedergeschlagen, obwohl in der Theorie selbst Graffiti nur ganz kurz vorkommt, glaube ich, und auch gar nicht so als Motor oder als wesentliches Ding da beschrieben wird oder sowas. Aber trotzdem, diese ganze Zero-Tolerance-Strategie dann unter Giuliani und so, die rührt von dieser, die wurde abgeleitet von dieser Theorie und ja, das ist jetzt arg verkürzt. Das ist
aber gar nicht fundiert da drin.
Ja, aber es ist trotzdem gut verständlich. Also das ist genau. Ich meine, das kann man ja, wir empfehlen ja auch allen Leuten, das Buch sich zu besorgen. Wir werden auch noch sagen, wo das erschienen ist und wie man es bekommen kann. Aber ist übrigens ganz witzig, ne? Jetzt haben wir mal eine Show, wo Leute was mitgebracht haben. Also ist das und was schätzt du heute vor? Neuen Film, neues Buch. Ja. Aber das kann man dann da natürlich ein bisschen tiefer noch vertiefen, wenn man das gerne möchte. Aber prinzipiell, um das Leuten zu verstehen, was das ist. Ne? So, und ich bin ja auch darüber gekommen, dass ihr jetzt auch angefangen habt, halt die Broken Windows von Smartphones Was war das, Tiefdrucktechnik?
Abzudrucken, genau. Im Grunde wie eine Radierung benutzen wir das. Also das Glas wird mit Farbe eingestrichen, die Farbe geht in die Ritzen rein und wird dann unter eine Presse gelegt. Und dann bilden sich wunderschön diese kleinen schwarzen Linien ab.
Mhm. Ja. Und da wir eigentlich in jeder Arbeit, die wir machen, wir schauen immer, dass wir fahren immer quasi zweigleisig oder versuchen, diese Welten irgendwie zueinander zu bringen. Also wir machen Ausstellungen und wir arbeiten auf der Straße. Mhm. Man könnte auch umgekehrt sagen, wir arbeiten auf der Straße und machen Ausstellungen. Mhm. Keine Wertungen. Jedenfalls gucken wir, wie unsere Arbeiten draußen oder drinnen funktionieren. Und drinnen zeigen wir diese Originaldrucke. Und für die Straße haben wir dann überlegt, dass wir die einfach vergrößert, also richtig aufgeblasen auf ein Posterformat, dass wir die draußen in so Bushaltestellen, Leuchtkästen oder so etwas reinhängen.
Ja.
Da, wo nämlich normalerweise auch die eigentlichen Telefone beworben werden. Mhm. Und das haben wir dann gemacht und war ganz witzig. Es ist wirklich keiner Sau aufgefallen. Also es jedenfalls nicht, während wir dabei waren. Also wir haben jetzt auch nicht erwartet, dass die Leute da plötzlich denen eine Kinnlade runterfällt oder sowas. Aber die Leute, na klar, die denken dann erstmal, okay, es ist in einem Werbekasten, das wird, wer weiß, das ist jetzt eine neue Werbestrategie von Apple oder so etwas. Oder da kommt sicher noch eine zweite, das Auflösungsplakat oder was
ist
das?
Naja, man ist da schon so gewohnt.
Aber es war total spannend. Und dann haben wir das abfotografiert, wie man das so macht irgendwie, dass man seine Sachen nochmal, bevor die wieder weg sind, abfotografiert und haben gemerkt, dass auf den Fotos plötzlich Menschen drauf waren, die, während sie neben unserem Plakat standen, wiederum auf ihre Smartphones geguckt haben. Ja. Und irgendwie haben wir so, für uns sind das, wir haben das letztens irgendwann mal, das soll nicht zu großspurig sein, aber wir haben das irgendwie für uns so auf den Punkt gebracht, dass das für uns so Vanitas-Abbildungen sind für die heutige Zeit. Also dieses, wir tragen alle diese Telefone, du hast ja gerade auch eins auf dem Tisch liegen, was Sprünge hat, wenn ich das sagen darf. Yeah. Sehm erzählt, das ist auch runtergefallen. Also das ist
auch mal in eine Wand geflogen.
Ja, und so ist das.
Nicht nur die Schuld des Herstellers.
Wir tragen alle diese aus Glas gebauten, fragilen Dinger mit uns rum, gucken jeden Tag mehrere Stunden drauf und mit einem Knacks ist dann dieses Fenster zu dieser anderen Welt, zu diesem zweiten öffentlichen Raum wieder hinüber, zu den sozialen Netzwerken und so. Ja, das ist irgendwie, sind diese Geräte, wenn man irgendwann mal zurückblicken wird, werden diese Geräte total für unsere Zeit stehen.
Ja, nein, klar, die verändern auch alles und haben auch schon alles verändert. Ja, klar. Ja. Das ist ja aber, wie gesagt, wenn man Eltern, also Kinder hat oder sowas, dann ist das ja auch nochmal ein ganz anderes Thema, weil man, ich glaube, vielen Leuten fällt das erst dann auf, wenn man seinen Kindern verbietet, iPhone oder Telefon zu spielen und die eigentlich nur das nachmachen, was sie sehen, bei allen Erwachsenen ständig. Mhm. Ne?
Ja.
So. Und ich finde auch mal erstaunlich bei dem ganzen Thema, also ich will jetzt nicht abschweifen, aber ich finde wahnsinnig erstaunlich, wie die Menschheit überhaupt lernt, mit sowas umzugehen, weil eigentlich ist man konstant abgelenkt, die ganze Zeit. Mhm. Autos werden immer schneller, Autos werden immer leiser, Elektroautos. Das müsste eigentlich, jeden Tag müssten eigentlich 10 oder 20 Menschen in der Großstadt einfach sterben, weil sie die ganze Zeit auf das Telefon gucken. Wie oft sieht man Leute, die einfach mit dem Telefon über die Straße laufen?
Ja.
Aber ich glaube, der Mensch lernt dann auch vielleicht so andere Sachen wahrzunehmen oder so. Alle haben Kopfhörer auf. Ich meine, auch große Kopfhörer beim Fahrradfahren und sowas.
Krass.
Und irgendwie hat das schon extrem große Veränderungen für unser Zusammenleben oder so.
Ja.
Vorhin, also das Thema, dass man sich, also darum passt das sehr gut. Also ich finde das nicht großspurig zu sagen, Vanitas oder so, um da zurückzukommen. Das ist einfach, wir sind noch dabei zu analysieren, was es eigentlich für uns und für die Gesellschaft bedeutet. Es ist immer leicht zu sagen, du hast die ganze Zeit die Nase im Telefon oder sowas. Und aber es ist halt, es gibt ja auch, also wenn ich sehe, wie mein ältester Sohn mit 21 mit dem Thema umgeht, wie unser jüngster Sohn, der ist jetzt 9, wie der damit umgeht, wie, was habe ich neulich gesehen? Ach, neulich habe ich einen Boxkampf gesehen. Nach dem Gewinn, Deontay Wilder hat gewonnen, dann hat er als erstes dann den Ring, den Gürtel und dann sein Baby im Arm, ein kleines Kind, das kleine Kind hat das Telefon in der Hand und ist auch im Boxring, im Madison Square Garden oder so. Nee, und guckt die ganze Zeit nur auf das Display von dem Ding und das war noch Kleinkind, das war vielleicht anderthalb oder so. Ne?
Ja.
Und was das für Veränderungen hat, Folgen will ich gar nicht mal sagen, das ist ja noch überhaupt gar nicht abzusehen.
Ja.
So. Also,
ja.
ja, keine Ahnung. Aber ja, insofern ist das halt, also, aber nehmt ihr dann nur, um nochmal zurück, nehmt ihr dann nur Telefone von Leuten, wo ihr sagen könnt, das gehört auch dem und dem, oder geht es eigentlich mehr um die Ästhetik des Bruchs?
Es fing an, erstmal überhaupt rauszufinden, wie mache ich denn das? Mhm. Also dann mussten wir erstmal in die Druckwerkstatt gehen und fragen, kann ich das machen? Geht das überhaupt? Und dann war es einfacher als gedacht. Meistens ist es schwieriger als gedacht. Und dann fing es erstmal sozusagen ästhetisch an und dann haben wir verschiedene Brüche ausprobiert und irgendwann waren wir so, nee, wir wollen echt explizit, also auch bestimmte Leute, die uns umgeben, also Künstler, Kollegen oder vor allem auch Leute, die in ihrer Arbeit thematisch, also sei es mit Digitalisierung oder Vandalismus oder so einem Moment auch dieser Vergänglichkeit oder also eben, ich fand Anton Unai, haben wir gefragt, fand ich sehr passend, weil der auch sehr mit Zerstörung arbeitet und so versuchen wir schon da so Anknüpfungspunkte zu finden.
Oder mit Jordan Seiler, zum Beispiel auch Jordan Seiler.
Der auch eine App entwickelt hat, also eine Virtual Reality, oder wie nennt man? Ja, App, wo er im Grunde seine oder auch andere Kunst erst sichtbar wird, indem man die halt über Werbeschilder hält und du sie wird dann ersetzt, aber durch Kunst und so Sachen.
Und aber der auch handfest sozusagen auch, der hat so eine ganze No-Ad-Campaign oder sowas auch quasi, die fährt er seit Jahren oder sowas. Also der ist auch jetzt kein Ideologe oder so etwas, aber der setzt sich da einfach für ein und macht quasi Gruppen-Events, organisiert er. Also der ist da quasi mit voller Seele dabei, kommt aus New York und hat sozusagen Plakate schon überklebt, hat Plakate rausgeholt und hat die halt auch wiederum jetzt virtuell halt.
Public-Ad-Campaign heißt
Public das. Public-Ad-Campaign, genau. Und von dem haben wir dann zum Beispiel auch ein Telefon. Das hat er uns geschickt und das haben wir auch abgedruckt.
Ja gut, das macht natürlich Sinn dann, ne? Also oder noch mehr Sinn eigentlich. Ich persönlich mag das ja, wenn die nicht mehr so ganz clean aussehen. Wenn man so ein ganz neues Telefon hat wie jetzt, dann ist man natürlich unglaublich nervös, aber weil es ja auch immer irgendwie alles so Werte sind, aber wenn dann da tatsächlich das irgendwann so ist, dass es dann auch gebrochen ist, dann bin ich eigentlich auch wieder ein bisschen entspannter.
Das stimmt natürlich auch.
Wie mit Schuhen, die eingelaufen werden.
Ja, genau. Also es kommt ja immer darauf an, was man damit vor Ort macht, solange ich da noch alles mitmachen kann, was ich mitmachen muss oder will, dann geht das ja auch. Ja, und also dann lass uns doch mal, weil du ja gerne vorhin auch nochmal auf das Buch gekommen bist, wie muss man sich denn vorstellen, dass dann so eine Arbeit aussieht bei zwei Leuten, die schon so lange auch zusammenarbeiten? Habt ihr dann euch erstmal hingesetzt und überlegt, wie die Struktur eines solchen Buches aussehen könnte? Fangt ihr damit an, wie ihr euch kennengelernt habt? Ist das wichtig für so eine Geschichte? Ist das überhaupt eine Geschichte, die wichtig ist, oder orientiert sich Various in Gold einfach an dem, was ihr macht und nicht, wer ihr seid? Weil ich meine, wie gesagt, ihr zeigt euer Gesicht dann nicht. Eigentlich nimmt man ja dann auch schon eine ganze Menge weg von der Persönlichkeit, finde ich. Ne? Also, wenn man
ist vielleicht schon ein bisschen zurückgenommen. Wir haben es auch tatsächlich erst am Ende, dass wir am Ende des Buches noch so ein Gespräch mit einer befreundeten Künstlerin, die uns auch also schon immer begleitet hat und auch im Grunde auch zusammengeführt hat, wenn man so will. Und da geht es eher so um die Anfänge am Ende. Und wir haben, also das war schon das Schwierigste eigentlich, zu überlegen, wie strukturieren wir dieses Buch, und haben uns eben auch noch einen Grafiker dazugeholt, den Benjamin Wohlberg. So, wir wussten, er hat schon viele Bücher gemacht, und so einen Blick von außen, den braucht man dann auch, ne? Ja, also,
auf jeden Fall.
Das war mit das Schwierigste, also die Bildauswahl. Und irgendwann hatten wir dann bestimmt, okay, wir bleiben in unseren Serien. Er hat ursprünglich vorgeschlagen, mach doch sowas wie ein Liporello, aber so mehrere
so ein
Hefte
Schuber,
für
Schuber.
Jede, genau, für jede Serie ein Heft, und das kommt dann in Schuber. Und dann haben wir gesagt, nee, deine harte Aufgabe wird es sein, alle unsere verschiedenen Serien zusammen in ein Buch zu bringen, weil das ist auch immer wieder unser Problem. Wie findet das zusammen? Es gibt auch immer mehr Überschneidungen, aber wir haben uns einfach die Freiheit als Künstler genommen. Wir haben keinen Bock, immer das Gleiche zu machen. Ich will auch nicht jeden Tag Spaghetti essen. Also, so.
Ja, jetzt, wo du das sagst.
Ich muss mal immer ganz kurz das Buch holen. Das ist das.
Das ist ja manchmal Quatsch hier in dem Ich glaube, das ist auch das Allerwichtigste bei diesem Buch für uns ist, dass wirklich zwischen zwei Buchdeckel unsere Arbeiten, so verschieden sie sein mögen, passen. Und das mussten wir irgendwie möglich machen.
Und ja, und ich finde, das hat er echt geschafft. Ja,
das hat Benjamin super gemacht. Ja.
Und die Texte begleiten das irgendwie gut. Und ja, ich bin froh mit dem Ergebnis und das ist schon mal eine Menge.
Ja, ich habe jetzt schon zweimal eben gedacht, es ist so eigentlich bescheuert, dass wir das Buch reden und es liegt hier eigentlich nicht auf dem Tisch, auch wenn man es im Podcast nicht sehen kann. Nee, aber
man hört es jetzt blättern.
Ja, genau.
Raschel.
Ja. Ich sehe es ja auch tatsächlich zum ersten Mal jetzt. Also es ist halt.
Ja, also es gibt immer so einen Serienaufmacher, ein Kapitel, kurzen Einstiegstext und dann natürlich ist es halt ein Kunstbuch, braucht schon auch viele Bilder. Und dann gibt es im Grunde eine Vertiefung von einem Autoren, der ausgehend von der Serie oder einer einzelnen Arbeit, aber dann oft auch nochmal in ein größeres, also in sein oder ihr Schwerpunktthema startet. Und das ist irgendwie auch das, was uns am meisten interessiert. Also deshalb haben wir nochmal Autoren hinzugebeten, um noch ein bisschen mehr Input zu geben.
Ja, finde ich super. Also es ist tatsächlich auch noch zweisprachig, ne? Das ist ja auch nochmal extra.
Deutsch und Englisch.
Ja, aber gut, also, habe ich in meinem letzten Buch auch gemacht, aber ich glaube, das nächste das weiß ich noch nicht. Das ist
viel Arbeit, ja.
Ja, allein dann das alles nochmal nachzulesen und
zurückgehen. Genau, das.
Aber auf deine Frage eben nochmal hin, das ist der Einstieg in diese Bucharbeit ist uns auch gar nicht so leicht gefallen. Also wir wussten, dass wir es machen wollten, aber haben dann auch mehrere Konzepte verworfen und mussten auch erstmal so ein bisschen, glaube ich, erstmal so unsere Köpfe lüften oder ich weiß gar nicht, ob es die Köpfe waren oder die Herzen oder irgendwas. Und irgendwie mussten wir hatten auch am Anfang so überlegt, da muss total vielleicht unsere Persönlichkeit rein und diese ganzen abwegigen Fotos, die man sonst nie veröffentlichen würde oder sowas. Aber irgendwann, ich glaube auch in der Zusammenarbeit halt mit dem Benjamin Wohlbergs, hat sich dann irgendwann auch, ich glaube, der hat uns dann wieder zurückgeführt. Ich glaube auch, dass man sich traut, einfach mal voll auf die Arbeiten zu gehen, auf die wichtigen Arbeiten. Und dann hat man plötzlich, muss man sich auch damit auseinandersetzen, wie sind die eigentlich gealtert, die Arbeiten? Was will man noch zeigen und was nicht? Also ich weiß nicht, wie das bei dir so ist im Rückblick mit deiner Kunst, aber bei uns gab es auch unheimlich viel. Wir haben aussortiert. Also nicht nur, weil das Buch natürlich nur begrenzte Seiten hat, aber auch, weil man
auch nicht immer alles gut ist im Rückblick. Nee. Ne?
Oder? Nee. Wenn man viel experimentiert, vergurkt man auch viel. Also
das sehe ich bei mir auch. Also das ist, ich habe ein Buch gemacht zu diesem ganzen Thema der Anonymität und was Alex Diamond eigentlich ist. Und wie so eine Studie ist es eigentlich möglich, einen Künstler zu etablieren, den es eigentlich gar nicht gibt, weil es war ja mit Alex Diamond war ursprünglich dann ja nach der ersten Ausstellung hat sich das ja entwickelt in die Idee, dass wir als Galerien einen Künstler haben, den es aber nicht gibt, wo jeder da draußen seine eigene Vorstellung zu haben kann. Das hat ja angefangen damit, dass eigentlich alle Leute wussten, wer das ist, weil sie, wenn die in der Ausstellung waren, und das war 2004, da kannten mich die meisten Leute ja auch noch persönlich. Dann haben wir es in die USA genommen, auf die Messen. Ich glaube, 2006 war das erste Mal, dass es dann eine Person war, die mit uns in Miami war, aber die niemand gesehen hat. Und das dann zu so witzigen Sachen geführt hat, wie ich habe da eine Wand am Stand, habe ich bemalt, wo wir so Bilder draufgehängt haben und am Ende der Messe hat so eine andere Galeristin gesagt, ja, ich habe den übrigens gesehen, den Alex, ach, der ist schon wieder nicht hier, wie hieß es dann immer, uns helfen, weil wir uns einen Witz draus gemacht haben, ne? So, wann kommt der denn mal und so, ja, der ist gestern irgendwie lang unterwegs gewesen und ich habe so einen Blog geschrieben, die Alex Diamond Diaries aus Miami und das war mit der Sicht von Alex Diamond und hat Lutz, mein Assistenten damals und mich halt auch fotografiert, wie wir am Strand waren oder auf Messe standen und hat dann geschrieben, gestern war auf einer tollen Party und den Künstler haben wir kennengelernt. Und sowas. Also war aber nie da zum Helfen oder sowas. Und wir haben uns dann auch irgendwann war das dann auch so, dass sich Lutz tierisch aufgeregt hat, zum Beispiel, oder ich, keine Ahnung, von beiden, wo Leute da haben gesagt, ja, es ist auch nicht mehr so richtig, dass er einfach nie kommt und uns mit allem allein lässt. Und beim Zusammenpacken war es dann, dass so eine Galeristin gesagt hat, ja, sie hätte ihn übrigens gesehen. Und zwar beim Aufbau hat er ja diese Wand bemalt. Da habe ich gesagt, ja, aber ich habe die Wand doch. Das war ja, also ich habe ja da gesessen und die Wand gemalt. Das war nur mal zu sehen. Ich hatte ja auch keine Maske. Auch. Also man kann unglaublich schön mit diesem ganzen Thema spielen und da geht es auch um welche Persönlichkeit nimmt man ein, wenn man eine Maske auf hat. Und das war das erste Buch. Und da ist mir dann auch aufgefallen, das Buch, ich mag es bis heute ganz gerne oder sehr gerne, da habe ich auch viele andere Leute gehabt, die zu dem Thema geschrieben haben, aber mir ist aufgefallen, dass es irgendwie gar nicht mehr um das Werk an sich ging und das ist der Grund, warum ich Künstler geworden bin. Und dann habe ich zum Ende dieser anonymen Phase habe ich dann auch angefangen, noch mehr mit Holz, also auch mal ins Holz zu schnitzen. Das war ja so ein zufälliger Prozess und daraus ist dann halt für mich auch dieses Werk an sich so viel wichtiger geworden. Ich hätte das so ein bisschen ausgereizt, was man so dann machen kann.
Ja.
So, darum geht es jetzt in dem nächsten Buch nicht. Das muss aber ein Kapitel sein. Das muss irgendwie erklärt werden, was das ist. Und eigentlich möchte ich auch, und wenn ich rückblickend manchmal auf Arbeiten gucke, gerade so aus diesem Zeitraum, dann, ich will nicht sagen, dass ich die nicht mehr gut finde, aber ich finde sie für, also ich finde sie nicht, ich finde mein Werk in den letzten Jahren wirklich wesentlich stärker geworden, weil es viel, viel persönlicher ist und viel mehr von mir drin steckt und nicht dieser ganze theoretische Über- oder Unterbau, je nachdem, wie man das sehen will. Mhm. Ich bin noch total hin und her gerissen. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass man einfach vorne nur so eine Timeline macht, so zum Ausklappen, wann die erste Ausstellung, wann was passiert ist. Und dann kommt man auf die letzten Jahre zurück. Und dann suche ich mir vielleicht nur die Serien raus, die wirklich mir ganz viel bedeuten und ich darin zeigen möchte. Und vielleicht bin ich der Erzähler des Buchs. Weißt du, sowas. Also erst habe ich auch gedacht, ich lade Leute ein, die schreiben dazu, aber vielleicht schreibe ich das Buch auch einfach. Was aber dann bedeutet, dass es noch länger dauert. Aber das sind alles so Sachen, die...
Überlegungen macht man dann. Und das Schöne ist jetzt, ich habe das Gefühl, jetzt, wo das abgeschlossen ist, ich bin eh immer so ein, ist gemacht, okay, weiter geht. Also ich freue mich darauf, so ein bisschen auch zu sagen, so, dass das ist vielleicht jetzt nicht so, nicht, dass man sagt, es ist jetzt alles vorbei, ich mache jetzt komplett was anderes, aber man hat das so Revue passieren lassen und kann jetzt nochmal neu in andere Sachen starten und hat das auch wirklich intensiv nochmal versucht, objektiv auch zu betrachten und wie soll man sagen, ausgewertet auch, ne?
Ja, das stimmt, man befasst sich auch nochmal mit den ganzen, mit den ganzen Sachen, das stimmt. Geht euch das dann manchmal auch so, dass ihr dann zurückguckt, also jetzt gerade bei der Arbeit guckt und sagt, ach Mensch, das haben wir ja auch gemacht?
Ja.
Dass manche Dinge einfach gar nicht mehr so präsent sind.
Ja, auf jeden Fall.
Ich habe vor ein paar Jahren mal bei einer Ausstellung, vor ein paar Jahren mal an einer Ausstellung teilgenommen in New York. Man hat eine New Yorker Kuratorin, relativ bekannte, hat Künstler aus aller Welt eingeladen, also aus jedem Land immer einen, ein Bild zum Thema Donald Trump zu machen. Und das ist für mich bis heute noch so eine Ausstellung, wo 80% der Künstler irgendwie in die Falle getappt sind und genau das Falsche gemacht haben. Also es gibt, glaube ich, nur ganz wenige Künstler, die gesagt haben, okay, was bedeutet das für mich und für die Welt und nicht, was ist die beste Karikatur?
Wie sieht
Karikatur
aus?
Und da ist aber natürlich auch viel drin. Also das will ich ja gar nicht abwerten. Ich bin auch in die Falle getappt. Und aus unterschiedlichen Gründen, aus persönlichen Gründen, es gab eine erste Studie dazu, die ich eigentlich gar nicht veröffentlichen wollte, die ist mir nicht gelungen, da habe ich zu stark nachgedacht, was nachher in der Ausstellung war, ganz, ganz simpel, ein Holzchen, ganz einfach Holzchen, den habe ich vor ein paar Jahren auch verkauft und ich hatte aber noch diese Studie und die hat vor ein paar Jahren jemand, der hat die bei mir im Atelier mal gesehen und gesagt, boah, die würde ich gerne kaufen und dann habe ich die dem irgendwann verkauft. Und er hat jetzt persönliche Schwierigkeiten und hat die quasi jetzt zurückgebracht. Also das finde ich dann besser, ne, dass er das zurückbringt, als er sagt, ich verkaufe die jetzt irgendwie so, hat mir angeboten, dass ich die wieder bekomme, weil ich die auch nicht so gerne verkauft habe, weil es Besonderes war. Und dann kam die hier an, dann habe ich die ausgepackt, war in einer Plastiktüte so drin. Ich habe komplett vergessen, wie scheiße die war. Weißt du, so. Also ich hatte die A gar nicht mehr so richtig auf der Uhr, was das war, aber ich wusste auch genau, wie das mir dann stört. Und habe mir so gedacht, und wieso hast du die auch selbst, also Melvin möchte die gerne haben und der kann die für mich so irgendwann mal so geschenkt bekommen oder sowas, aber er soll die maximal bei sich im Klo aufhängen oder so. Weißt du, sowas. Aber du wirst wieder konfrontiert mit Sachen, die du komplett auch verdrängt hast. So. Und trotzdem, nur diese Geschichte, ich habe in New York in einer Gruppenausstellung mit 50 anderen Künstlern ausgestellt zu diesem Thema. Das hat man auch schon wieder vergessen. Das war eigentlich gar keine relativ bedeutende Ausstellung. Egal, wenn man doch irgendwie auch versagt hat als Künstler. Aber, ne? So. Und das vergisst man halt. Das wird zum Beispiel bei einem Buch auch nicht vorkommen. Das weiß ich jetzt schon.
Ja.
Also habt ihr auch eine Streichliste geführt?
Ja, wir haben dann irgendwann angefangen, wir haben irgendwann gemerkt, wir müssen uns auf unsere Serien und nicht auf Einzelwerke konzentrieren. Also es gibt auch alle möglichen Aktionen und Sachen, die sind rausgeflogen, weil das einmalige Sachen waren. Ja. Und wir haben dann irgendwann angefangen, haben auch diese Tipps bekommen, auch zum Beispiel hier von Matthias, oder? Der hat uns empfohlen, fangt mit den Fotos an. Also ein befreundeter Buchgestalter, der hat uns gesagt, fangt mit den Fotos an, sortiert eure Fotos und von da aus geht's weiter. Und das hat uns total geholfen. Hat aber auch erstmal dazu geführt, dass wir erstmal uns durch jahrelange Fotosammlungen wälzen mussten und erstmal ein bisschen destillieren mussten, was davon was taugt und haben dann irgendeine grobe Auswahl gehabt, die dann irgendwann immer wieder verfeinert, aber haben das halt auch, wie gesagt, Benjamin in die Hand gegeben. Also mit der Absprache, wir hatten ihn gefragt, ist das für dich in Ordnung, wenn du damit experimentierst und wir dann wiederum aber auch wieder unseren Senf dazugeben, weil...
nicht einfach.
Aber er war da total cool mit und... Und dann waren wir manchmal total baff, was er da für Sachen zusammengeführt hat, auf die Ideen, auf die wir nie gekommen wären, irgendwelche Doppelseiten oder so.
Ja, und das ist ganz schön, genau.
Und dann haben wir wiederum gesagt, bei anderen Arbeiten haben wir wiederum gesagt, oh, die gefällt uns einfach nicht. Also, und dann haben wir da irgendwie zusammen einen Weg gefunden. Und
ja. Jetzt habt ihr ja auch noch da zusätzlich die Schwierigkeit, ihr müsst euch ja schon untereinander immer gut verstehen bei den Sachen, die ihr macht und da ja auch irgendwie einen Weg finden.
Genau,
ne?
Also, es dauert doppelt so lange.
Glaube ich auch.
Ja, also vieles davon, ich finde eh generell beim Kunstmachen ist Entscheidungen treffen, Entscheidungen finden. Wir unterhalten uns viel und quatschen darüber und für manche mag das irgendwie so unvorstellbar oder zäh und so wirken, aber andersrum geht es mir so, dass ich oft denke, bei Künstlern, die alleine arbeiten, ich würde es gar nicht schaffen. Also immer alleine diese Entscheidung zu fällen und oft findet man erst die Antwort in der Unterhaltung oder findet dann selber irgendwie raus, so finde ich es eigentlich besser oder ach stimmt. Also es gibt so viele Momente, wo ich, sei es auch, manchmal kann es ja auch enorm deprimierend und frustend sein, wenn irgendwas nicht klappt oder man so eine Phase hat, wo man immer mal wieder so Rückschmisse oder Rückschläge erleidet.
Ich habe parallel zu dir nachgedacht.
Also ich meine, was da alles hinter den Kulissen in der Kunstgalerienwelt, also habe ich irgendwie auch schon so viel erlebt, da könnte man auch einen ganzen Podcast drüber machen, ne, was alles für Scheiße passiert.
Ja, und also, man tauscht sich auch so wenig drüber aus.
Das haben wir auch erst überlegt. Das, einfach nur ein Buch über all die Fails und Flops und ärgerliches Zeug, aber haben wir doch nicht.
Ja, gemacht. Ich glaube, ich lebe ja so ein bisschen in beiden Welten.
Ja, ja, genau.
Also, das ist manchmal ganz schön, ist aber auch, also ist auch nicht unbedingt, also ich sag mal, für meine Karriere als Künstler ist es nicht förderlich. Punkt. Ist mir aber scheißegal. Aber ist halt manchmal ist es auch frustrierend, klar. Dafür kenne ich aber die Geschichten aus beiden Welten. Und es gibt natürlich, und das ist ja schon mal allein absurd, dass man von beiden Welten spricht. Aber ich habe Sachen mal, das ist immer Kunst, ist halt dieses, also im professionellen Bereich ist es halt einfach so ein Dreiecksverhältnis von drei starken Kräften, die man jetzt in dem Marktbereich hat. Man hat drei sehr starke Egos, Künstler, Galeristen, Sammler. So in dem Bereich, ne? Und Sammler ist jetzt auch vielleicht so ein bisschen der Rezipient in dem Sinn. Und drumherum ist alles andere und das, was die Leute irgendwie wahrnehmen. Mhm. Und da kann man natürlich, da sind auch schon Bücher drüber geschrieben worden, mit Sicherheit. Klar. Und in vielen Büchern klingt das auch an, wie das Ganze funktioniert und wie es zusammengeht. Und ich habe oft auch Künstler, die sich dann beschweren über einen Galeristen, den ich vielleicht schätze. Und ich kenne vielleicht auch die Probleme, die dazu führen, warum das so ist. Und, und umgekehrt verstehe ich halt, umgekehrt verstehe ich natürlich auch den Künstler oft in vielen Dingen. Also, dass ich versuche, hier eine Balance zu schaffen, aber letzten Endes, wenn ich eine Galerie mache, dann bin ich auch Geschäftsmann. Das muss dann auch funktionieren. So.
Ja, klar.
Ich kann aber vielleicht ganz anders Rücksicht nehmen auf manche Belange.
Hast ein Künstlern. Besseres Verständnis, also für beide Seiten.
Ja, so ein bisschen das Verständnis für beide Seiten. Aber es ist nicht. Also jetzt kehrt sich das ja alles bei mir ein bisschen um. Eine Galerie ist weit in den Hintergrund gerückt, aber das ist eben auch da. Ich finde halt, das ist natürlich so der Hauptunterschied. Eine Galerie ist auch irgendwo so ein Handwerk, das kann man im Prinzip auch lernen. Da gehört eine Persönlichkeit dazu, das auf jeden Fall. Aber letztendlich sind es gewisse Schema, nach denen das abläuft, gewisse Prozesse. Es gibt gewisse Regeln, an die man sich halten muss, wie gewisse Dinge ablaufen. Man ist als Galerist aber nicht am Atelier und macht ein Bild, egal was passiert, nur weil man das machen möchte oder machen muss. Weißt du so? Und als Galerist hast du, wie macht man eine Ausstellung erfolgreich? Ne? So, da gibt es natürlich, man muss sich da reinhängen, man muss Werbung machen, man muss ein bisschen Geld in die Hand nehmen oder vielleicht auch viel Geld in die Hand nehmen. Man muss Verständnis zeigen, man muss ein Übersetzer sein, man muss all diese Sachen, man muss die Tür aufmachen, man muss Leute einladen, man muss viel reden. Und als Künstler malt man ein Bild, was vielleicht in der Ausstellung gezeigt wird oder 100 oder so. Und das ist irgendwo der unkontrollierbarere Part und nicht unbedingt der einfachere Part. Aber das sind die beiden Elemente, die da zusammenkommen und die man versucht, unter einen Hut zu bringen. Hm. Ich höre das jetzt auch immer mehr, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, viele Künstler, die dann auch mal sagen, ja, jetzt braucht man den Galeristen nicht mehr, jetzt haben wir Instagram. Hm. Also Instagram ist jetzt kein Galeristen, aber das Modell der Galerie verändert sich ja auch und muss sich ja auch verändern. Und wie Kunst an den Mann gebracht wird oder an die Frau gebracht wird, also auch darum, dass es bekannt wird und die Leute das sehen. Es geht nämlich nicht jedes Bild, was gemalt wird, muss auch unbedingt verkauft werden. Also ich weiß nicht, wenn ihr so Serien macht und dann auch im öffentlichen Raum arbeitet, dann ist der Markt wahrscheinlich für euch erstmal ganz weit weg.
Ja,
so, also weil genau, sonst funktioniert es ja nicht.
Das versuchen wir auch auszublenden. Also vor allem, das funktioniert auch überhaupt nicht. Also ne, diese Kalkulation oder Spekulation auf, das wird jetzt so ein Seller, das hat noch nie geklappt irgendwie in dem Sinne. Das ist immer irgendwie überraschend und so irgendwann haben gesagt, darüber einfach nicht nachdenken, egal, was interessiert uns. Und
man schreibt ja auch nicht, man kann ja nicht strategisch einen Nummer-1-Hit schreiben oder so etwas. Und ich wollte noch mal zum Galerie. Ich hatte eben was noch.
Wollen wir jetzt Geschichten austauschen über schlechte Galeristen?
Nein, das soll gar nicht. Ich finde nur witzig, wir hatten. Also erstmal, wir finden eine Arbeitsteilung total gut. Also wir wollen uns gar nicht selber verkaufen. Also wir finden das total gut, dass das jemand macht, die oder der das kann, während wir das nicht können. Und aber wir haben zum Beispiel, wir haben mehrmals mit Galerien zusammengearbeitet, wo die Leute aus dem Banking kamen, ursprünglich, also wo das so quasi ein zweiter Lebensweg war. Und wir haben mehrmals schon mit Galerien ausgestellt, wo die Macherinnen oder Macher selber Künstler sind. Und wir haben, glaube ich, immer diese Galerien, die von Künstlern oder Künstlerinnen waren, besser gefallen oder die Zusammenarbeit macht mehr Spaß, weil man da auch merkt, dass die Leute quasi wirklich diese Grenzgänger sind und beide Welten kennen. Das ist jetzt sehr verallgemeinert.
Also früher gab es mal dann irgendwann diese Produzentengalerien, da durften die das, sonst durfte ein Galerist nicht auch noch Künstler sein. Und inzwischen siehst du ja immer mehr Galerien, wo Künstler, Kollektive oder Einzelkünstler sagen, Mensch, ich kann das. Also bei mir ist das ja auch dadurch gekommen, dass ich durch Erfahrungen, die ich in anderen Jobs vorher gemacht habe, einfach gewisse Dinge konnte, die andere Künstler eben nicht können, die wenigsten Künstler können, in denen ich mich halt ganz gut auskenne und dann gedacht habe, das ist doch eigentlich super, das ist doch irgendwie auch ein Service und dafür kriege ich dann auch noch, wenn es gut läuft. Es macht ja auch Spaß. Ne? Also und ich glaube, jeder hat so eine unterschiedliche Motivation. Ich glaube, es gibt ja im Amerikanischen gibt es den Begriff Galleries with a fuel tank in the basement. Das sind immer die Galerien, wie gesagt, wo die Leute aus dem Banken kommen und das vielleicht so die zweite Karriere ist, wenn man die erste ist, halt so erfolgreich war, dass man das dann vielleicht auch nicht mehr braucht. Oder das gibt es natürlich auch ganz viel, so Galerien, die einfach nur aufgemacht werden, weil man sagt, Mensch, ich finde das schön, so, und mache ich auch so eine Veranstaltung, zeige Kunst. Das ist halt natürlich immer schwierig für die Künstler am Ende, weil wenn du eine Galerie hast, wenn der Hunger fehlt, ne, also wenn du, also ich finde es immer schwierig, bei Galerien auszustellen, die so satt sind, dass sie nicht ein Bild verkaufen müssen. Das mag funktionieren, weil die oft einflussreiche Freunde haben und reiche Freunde haben und man da verkauft, aber du bleibst vielleicht als Künstler doch auf der Strecke, weil du als Künstler halt vielleicht auch ein bisschen mehr brauchst als das.
Was ich am schwierigsten finde, ist, wenn irgendwie das Emotionale irgendwie auf der Strecke bleibt. Also oft ist es einfach so eine Frage von Verständigung oder warum spricht man darüber nicht? Oder also das ist mir irgendwie unverständlich, manche Dinge, die da halt passieren.
Ist aber natürlich auch wieder was ganz Menschliches. Ne? Ja. Über ganz viele Dinge wird einfach nicht genug geredet und dann passieren Dinge, wo man sagt, wieso ist das eigentlich passiert? Das hat man findet man überall. Ja, das ist ein gutes Thema. Was machen wir jetzt? Ich hab vorhin was gelesen in dem Text, aus eurem Buch. Hier ist das nämlich. Das ist, da steht dann, bla bla bla. Sie war ein Jahr für eine Residency nicht in der Stadt gewesen und wurde plötzlich damit konfrontiert, dass es andere scheinbar geschafft hatten, sie aber nicht. Das sah nach echt viel Kohle aus. Totaler Street-Art, Sellout natürlich, aber halt auch geil. Various und Gold waren sicher mittlerweile so ein Penthouse-Künstlerpaar und verdient Millionen, spekulierte es, jetzt mehrfach berauscht.
du liest davor aus dem Text von Tobi Aschraf.
Na und? 10.000 Millionäre in Berlin.
Ja, das ist halt schön, dass in diesem Text so die verschiedensten Aspekte beschrieben und beleuchtet werden. Der kam zu uns nach Hause und hat uns so ein bisschen mit Stift auf die Brust befragt und so komische Fragen gestellt und gesagt, oh Gott, was will der bloß schreiben? Und hat halt diese witzigen, so ein bisschen ins Absurde geführte Perspektiven da eingenommen. Und das macht den Text so lustig und frisch. Und
ist schon ein erstaunlicher Text für so ein Buch, aber ist eben auch, weil es genau damit nämlich spielt, dass man das Gefühl hat, Mensch, man sieht euch überall, jetzt habt ihr auch noch ein Buch. Also wann hat man es als Künstler denn geschafft? Weil ich meine, die wenigsten Künstler schaffen, also diese Millionen und das Penthaus. Aber wann seid ihr zufrieden als Künstler?
Nie.
Ich umgehe deine Frage mal kurz.
Ja, mal.
Was ich total spannend finde, ist, wenn man so zwischen den Generationen sich auch mit Künstlerinnen und Künstlern unterhält. Und uns hat mal ein älteres Künstlerpaar auch irgendwann mal erzählt, hey, nur dass ihr es wisst, das ist ein Auf und Ab. Wie heißt das bei Dendemann? Auf und Ab wie ein Flaschenzug oder so. Ja. Also das ist wirklich... ich dachte früher immer, irgendwann hat man es geschafft. Ich bin wirklich, als ich mit meiner Mappe nach Berlin bin und an die Kunsthochschule, ich dachte immer, es gibt irgendwann diesen Durchbruch. Und dann hat man es geschafft und dann macht man weiter oder legt man los oder legt man erst richtig los. Und was man jetzt so mitkriegt, man muss die Sachen einfach machen und muss versuchen, die vielleicht, man muss gucken, wo gehören die hin oder sowas und muss dann vielleicht versuchen, die dorthin zu bekommen. Aber vor allem, man muss diese Sachen machen oder das ist unser Weg. Ja. Und
ich weiß nicht, weil man drinsteckt, erkennt man jeden Moment, wo man es geschafft hat? Wahrscheinlich nicht. Also man macht ja trotzdem, man macht ja immer weiter und man hat so seine persönlichen Ziele und Visionen und sei es irgendwie das nächste Bild oder die neue große Installation. Also ich glaube, sonst kann man halt dann irgendwann aufhören.
Ja, ich glaube, es ist immer dieses, also man hat das schon mal, also ich habe das manchmal, wenn ich, keine Ahnung, letztes Jahr zum Beispiel, das habe ich seit langer Zeit wieder eine Einzelausstellung gemacht und der Prozess dahin war toll und als die fertig war und als die ausgestellt haben und als die Ausstellung vorbei war, war es super und dann wurde so der Punkt, okay, gut, das, ich bin jetzt zufrieden. Und was jetzt? Mal kurz durchatmen, aber ja genau, aber das sind so Momente, die funktionieren. Ich glaube, das ist in dem Bereich, also wenn du eine Karriere machst, wie gesagt, in der Bank oder in einem Unternehmen, dann weißt du irgendwann, wo du in welchem Sessel du gerne sitzen möchtest und das Zimmer mit Eckfenster, das haben wir ja nicht. Also es gibt sicherlich so ein paar also vielleicht keine Ahnung, Galerien oder Orte, wo man ausstellen möchte oder aber was also
klar. Ja, aber ich glaube, also, aus diesem Eckfenster siehst du dann ein Büro, was noch höher liegt das liegt ja auch
in oder Natur. Du siehst so auf der Straße ein riesengroßes Poster von Harrison Gold und sagst, Scheiße, hätte ich das mal weitergemacht.
Nee, aber ich glaube zum Beispiel, also was für mich so ein Punkt wäre, wo wir auch gerade konstant irgendwie so unterschwellig dran arbeiten, ist diese Cityskins-Serie. Das ist so ein Ding, was wir auch zum ersten Mal so, als wir damit angefangen haben, war das von Anfang an irgendwie klar, das wird lange dauern und lange gehen, bis das irgendwie so einen Rahmen erreicht hat, dass das so als die Vision von der Serie irgendwie funktioniert. Also Denkmäler im öffentlichen Raum abformen mit Papiermaché und die sind groß, die sind weltweit, die haben auch noch bestimmten Kontext, also irgendwie so kontroverse Denkmäler, da braucht man halt auch Geld für Genehmigungen für und so. Also das ist irgendwie so ein anderer Rahmen als irgendwie mal Plakate verkleben und für mich macht das irgendwie auch erst Sinn, wenn das mehrere Denkmäler sind und man die so in einer Sammlung betrachten kann. Also in einem, also es hat dann schon irgendwie so ein Größenmaß, also einen musealen Kontext. So, ich denke, wenn das mal so passiert und so zusammenkommt, dann glaube ich, dann kann ich auch mal sagen, wow, jetzt habe ich irgendwie was erreicht, da wollte ich hin.
Ja, wir schreiben da dauernd Anträge, schreiben Leute an oder so etwas.
Ja. Mittlerweile haben wir angefangen, eben diese großen Leinwände zu malen mit Denkmälern drauf, weil wir einfach merken, diese Abformungen gehen halt nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Also malen wir einfach mal in die Richtung und damit kann man auch noch mal verrückter abgehen, als man es in der Realität kann.
Ja, das stimmt. So, pass mal auf. Ferris and Gold, das Buch. Permanently Improvised. Seltmann und Söhne ist der Verlag, aber wir schreiben, ich schreibe das auch mal in die Shownotes rein, die gibt es ja bei Podcasts immer, dass man da gucken kann, wo man das herbekommt. Damit seid ihr jetzt so ein bisschen auch, also Tour will ich nicht sagen, aber ihr habt es in Berlin schon mal vorgestellt, ihr stellt es jetzt bei uns Helium Cowboy vor in der aktuellen Ausstellung, die für die meisten Leute, wenn sie den Podcast hören, auch schon wieder vorbei ist oder zu weit weg. Aber es, ja, das ist jetzt, das ist ja, da ist ja jetzt ein Haken dran. Das habt ihr jetzt abgeschlossen und da könnt ihr jetzt auch nichts mehr machen. Jetzt müsst ihr nur hoffen, dass die Leute, kommt es gut an, wisst ihr das schon oder ist noch zu frisch? Ne?
Haben wir jetzt noch nicht so richtig Rücksprache mit dem Verlag gehabt, aber zumindest hatten wir gutes Feedback, was so von den Betrachtern kam.
Wir haben so lange daran gearbeitet, dass wir jetzt wirklich sagen können, hey, irgendwie damit sind wir zufrieden oder wir haben sowas.
Unser Bestes gegeben.
Und jetzt muss man es auch wieder loslassen. Also das ist auch wieder bei so einer Arbeit, also man muss jetzt auch wieder... Das macht jetzt seinen Weg und wie genau der aussieht, ob es quasi nach irgendwelchen Maßstäben erfolgreich ist oder nicht, das irgendwie...
Und schon Tippfehler entdeckt drin oder sowas?
Ja, aber das hat eine Weile gedauert, weil wir haben wirklich so viel drüber gegangen, aber einen haben wir schon gefunden.
Ja, man denkt, das alles weg und dann kommt man, ist die dritte Seite, die man so aufsteht.
Aber weißt du, wir sind auch mit diesem Tippfehler okay. Also das war wirklich, weil wir haben uns irgendwann gesagt... Wir stecken viel Arbeit rein und haben das auch, aber irgendwann muss man auch es gut sein lassen. Das ist so ähnlich, wie man, ich weiß nicht, ob dir das auch so geht, ob du manchmal in deinen Arbeiten irgendwie, ich weiß nicht, wenn man irgendeine Art von, was weiß ich, wenn du da irgendein System hast, dass du vielleicht immer Konturen hier oder darum setzt und plötzlich kriegst du irgendwann im Nachhinein mit, auch schon 100 Leute haben das Bild gesehen oder so etwas, weil man kriegst du mit, dass da irgendwo ein kleiner Fehler drin steckt oder sowas oder ein Siebdrucken oder irgendein quasi ein Logikfehler oder irgendwelche Sachen, sowas. Das passiert einem ja auch, aber es tut ja der Sache dann nicht wirklich einen Abbruch.
Nee, das stimmt. Ich habe hier von meiner neuen Serie in einem Bild, da habe ich ja die Ränder auch geschnitzt, mit so schwarzer Farbe rübergegangen. Und als die jetzt zuletzt nebendran da in der Ausstellung hingen, hat mich ein befreundeter Künstler, ich glaube Elmar Lause war das, meinte dann, guck mal, Jörg, ist das Absicht? Da habe ich vergessen zu schnitzen.
Bist du eingeschlafen?
Ja, der Elmar ist super.
Ja, ich habe darüber gesehen, so viel zu schnitzen manchmal. Aber jetzt bin ich auch, jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte das, weil die ja nochmal jetzt gezeigt haben, könnte das nochmal nachschnitzen. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das will. Vielleicht ist das Bild einfach auch fertig. Elmar merkt alles. Elmar merkt, wenn die Rahmen schlecht sind. Irgendwas. Elmar hat immer was auszusetzen. Nein.
Ein guter Kritiker.
Ja, nein, wir sind gut befreundet, das ist schon okay. Also der guckt natürlich, das ist ja auch das Ding. Das ist ja das Schöne. Künstler gucken ja auch ganz anders auf das Werk von anderen Künstlern. Und wenn man sich dann auch gut kennt, ich meine, wo holt man sein Feedback her?
Ich finde das schön, wenn man mal, also wenn man positive, also ernst gemeinte Kritik bekommt, finde ich 100-mal besser als ein bisschen so ein, ja, hast du toll gemacht. Oder immer dieses, eben auf Instagram kriegst du halt irgendwie Herzchen und sonst wie, aber was denken die Leute wirklich?
Ja, dafür braucht man immer noch diese Ausstellung, dafür muss
man muss man sich dann doch mal treffen.
Genau, da muss man rausgehen für, genau.
Wir haben zum Beispiel einen Künstlerkollege von uns, der Ewol, der auch mit Schablonenarbeiten und Installationen viel unterwegs ist und der ist wirklich ein guter Freund, der guckt ganz genau hin und ist unheimlich lieb, aber es ist, er sagt uns dann auch zum Beispiel, er ist einfach auch einfach eine richtig ehrliche Haut. Und, und wenn man von dem ein Lob bekommt, dann geht dann einem die Sonne auf. Weil man so, oder man fachsimpelt halt dann auch über die Sachen, wie man das noch hätte besser machen können. Das ist halt auch total spannend. Also es ist ja beides gut. Es geht jetzt nicht darum, ein Lob einzufahren, sondern irgendwie, da geht es dann direkt um die Sache und man kann stundenlang darüber reden, wie man das noch hätte. Und
ich hoffe doch so ein gewisses Vertrauensverhältnis. Man muss sich schon ein bisschen besser kennen. Wenn man sich mal nur so auf eine Ausstellung kann, würde ich auch nicht hingehen und die Leute gleich damit konfrontieren, dass das, na so, aber klar, so das, so eine aufrichtiges Feedback ist halt wichtig. Also wenn ich so da wieder den Galeristenhut auf habe, wenn ich mit Künstlern zusammen bin, auch da braucht man Zeit zu. Wenn man jetzt so eine Gruppenausstellung hat, da kann ich auch nicht zu jedem das so exakt sagen, was ich dazu denke. Oder das ist immer, das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen so einen Podcast mache, weil man da auch ein bisschen mehr Zeit dazu reden. Aber wenn ich hier hänge mit Melvin zum Beispiel oder alleine hängen ist eine unglaublich einsame Angelegenheit. Und mit dem Künstler hängen ist okay, das ist auch schön. Aber weil man dann Zeit hat, über die Bilder zu reden, aber dann hat man den Künstler dabei. Aber ich genieße das zum Beispiel unglaublich, hier mit Melvin, also einem Partner zu haben, wo man gemeinsam über die Bilder geht, und wir sind dann oft da ganz alleine und dann sind wir ganz ehrlich. So richtig ehrlich. Und das ist meistens natürlich sehr positiv, weil wir würden ja keine Bilder zeigen, die wir scheiße finden oder künstlerisch blöd finden oder sowas. Und das war immer schon das Prinzip von dem Körper, ganz egal, wie berühmt die sind und wie teuer die Bilder sind, wie gut ich sie verkaufen könnte. Also ich möchte nicht unbedingt meine Zeit mit Arschlöchern verbringen oder mit schlechter Kunst, die ich persönlich auch nicht, die kann ich dann ja auch nicht, kann ich auch nicht verkaufen. Ne? Aber das sind so ehrliche Momente. Und wie gesagt, nochmal um so Elmar als Beispiel, der ist halt, man kann das positiv sehen, man kann das negativ sehen. Wenn man es negativ betrachtet, wie alles kann man sagen, der hat immer was auszusetzen. Aber wenn man es positiv sieht, er guckt sich die Arbeiten wirklich genau an. Er sieht wirklich, was da ist. Und er hat so ein Gespür dafür, was war vorher. Ne? So, und wie ist die Entwicklung, er kennt das dann auch so ein bisschen. Und das ist ja auch nicht, dass er sagt, dass alles richtig ist, aber da kommt so ein Feedback. Und das kann ich mir vorstellen, dass dann bei Ewol auch so, übrigens auch ein Künstler, den ich sehr, sehr schätze. Also ja, persönlich kenne ich ihn nicht, aber Arbeiten sind toll.
Ja. Aber du und Elmar, ihr timet jetzt eure Eröffnung so, dass sie am gleichen Abend sind, nicht wahr?
Also zum einen ist natürlich vor Weihnachten ist natürlich immer alles super gedrückt, gedrängelt. Wir haben diesen Termin vor Elmar gehabt und Elmar hat seine Vernissage verschoben um eine gewisse Zeit und dann auf jetzt heute Abend, morgen Abend. Das ist ein bisschen doof, aber das ist auch nicht, so ist das halt manchmal. Ne? Also man kann anschließend noch da zur Affenpause hingehen oder man kann uns nächste Woche noch besuchen. Ich glaube, es wird trotzdem ganz gut morgen. Und da muss man auch selbstbewusst genug sein und sagen, das ist auch nicht so schlimm. Außerdem, früher war es bei Helium Cowboy natürlich auch mal wahnsinnig voll. Und als wir noch in der Sternstraße waren, dann konnte man sich kaum bewegen. Und dann war ja mal Zeit, wo auch noch alle geraucht haben. Und dann konnte man nachher auch gar nichts mehr sehen, vorausspannen. Dann haben wir Punkbands gehabt, die haben auf den 45 Quadratmetern da auch noch gespielt, während die Ausstellung lief. Das ist alles schön und gut. Aber ich bin heutzutage auch mal ganz froh, wenn ich auf Ausstellungen bin, wo ich tatsächlich auch noch später Bilder angucken kann und wo noch ein bisschen mehr Raum ist und man nicht immer nur diese 3-Sekunden-Gespräche führen kann, weil so viel los ist. Ne? Ja. Manchmal ist das schön, wenn es so rappelvoll ist, aber ich finde es halt auch, am liebsten ist mir immer, wenn so kontinuierlich Bewegung da ist. Also wenn immer wieder Leute kommen und mal zwischendurch auch mal so Zeit zum, das ist ja auch mal, also ich finde so eine Vernissage ist immer so ein bisschen, das ist so die Kühe, dass da feiern wir so ein bisschen die ganze Arbeit, die da reingesteckt worden ist. Es ist eben nicht mehr so wie früher, dass man nur noch rote Punkte klebt und eigentlich nur entweder am Telefon hängt oder guckt und so. Und so, das ist zwar auch super schön, weil es natürlich dann auch ganz beruhigend ist. Man wacht am nächsten Morgen auf und sagt, boah, das Geld ist wieder drin oder so. Und es ist auch immer schön, Künstlern sagen zu können, ihr ein Bild von ihr verkaufen. Aber es ist natürlich, man hat auch ein bisschen mehr Zeit, auch mal selber Bier zu trinken und mal selber mit Leuten zu sprechen und so. Und hat beides was. Also wenn jetzt, also ich finde es natürlich schade, dass Elmar nicht da ist. Ja. Aber die anderen kommen schon noch irgendwie. Genau. Ja, das ist witzig, ne? Man kennt dann doch viele Leute. So, ne?
Hier, wo du gerade von deinem alten Gallery Space da erzählst, uns ist halt, bevor wir jetzt, als du uns eingeladen hast in den Podcast, da ist uns nochmal klar geworden, dass wir irgendwann mal, wir haben, ich glaube 2006 oder 2007, ich glaube 2006 war das, da waren wir mal mit Miss Hacker. Miss Hacker war so eine Galerie in Berlin oder Kunstraum, super. Ja. Und Miss Hacker on Tour waren wir eingeladen über Moki im Hinterconti und haben da mit mehreren Leuten ausgestellt. Boxy war noch mit dabei und Danny Gretscher. Und ich glaube, das muss in der, wahrscheinlich war das in der Zeit irgendwie, sind wir auch hoch und runter gelaufen und haben dann halt auch mal bei dir im Helium Cowboy gestanden und haben so gedacht, oh, hier würden wir auch gerne mal hin.
Ja, so eine schöne Zeit damals. Auch das Helium Cowboy, also dass du so nah war mit Marktstraße und Hinterconti, das war, war aber auch irgendwie ein bisschen eine andere Zeit. So habe ich das Gefühl. Ja, aber das freut mich natürlich. Na, jetzt seid ihr ja hier. ja, ich bedanke mich, dass ihr nicht nur bei der Ausstellung dabei seid, sondern dass ihr auch in dem Podcast gefunden habt. Das ist ja immer ein bisschen, das ist der größte Teil der Arbeit beim Podcast. Jetzt mal, okay, Postproduktion ist viel, aber ist Termine finden.
Hat bei uns auch eine Weile gedauert, oder? Ja, stimmt. Danke für deine Geduld.
Ja, aber also das irgendwann passiert es halt dann. Ne?
Ja, wir freuen uns, hier zu sein.
Ich danke euch.
Danke dir.
Danke.
Ja, seid ihr noch dran? Dann habe ich noch ein ganz klitzekleines Weihnachtsgeschenk für alle, die Podcasts bis zum Ende hören.
Wenn ihr im letzten Jahr schon den Helium Talk gehört habt, erinnert ihr euch vielleicht noch an meine kleine Spendenaktion für das Sonnenscheincafé für Obdachlose, das der gemeinnützige Clubkinder e.V. übrigens auch in diesem Jahr in Hamburg wieder organisiert. www.clubkinder.de, da erfahrt ihr alles dazu. Naja, letztes Jahr hatte ich doch dafür Blue Christmas von Elvis eingespielt und gegen Spende zum Download angeboten. Dieses Jahr komme ich leider nicht dazu, eine neue Aufnahme zu machen, aber ich packe den Song von 2018 einfach nochmal so ans Ende, zur Einstimmung aufs Fest, aber vielleicht ja auch als Erinnerung daran, ob es nicht in eurem unmittelbaren Umfeld jemanden gibt, dem ihr, womit auch immer, durch den kalten Winter helfen könnt. Alles Liebe nochmal von der Ranch hier bei Helium Cowboy, genießt die Zeit und den Song.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. I'll have a blue Christmas that's certain. And when those blue heartaches start hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, 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 blue Christmas. You'll be doing alright with your Christmas of white. But I'll have a blue, 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 blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you. Decorations of red on a green Christmas tree won't be the same if you're not here with me. And when those blue snowflakes start falling, that's when those blue memories start calling. You'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, 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 blue Christmas. Oh, I'll have a blue, 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 blue Christmas.
Merry Christmas!